Herzlich willkommen zum Podcast Wirtschaftsversprechen Deutschland. Wo geht die Reise hin? Mein Name ist Sven Göth und ich freue mich, gemeinsam mit dir auf Entdeckungstour zu gehen. Im Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Zukunft wollen wir auf den benötigten Wandel, die relevantesten Trends und Treiber unserer Zeit und auf die wichtigsten Aspekte der digitalen und sozialen Transformation schauen. Können wir Zukunft denken? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Ich freue mich heute ganz besonders, denn heute bin ich im Gespräch mit Dr. Ferry Abolhassan, CEO von T-Systems und Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom. Ferry, herzlich willkommen.
Hallo Sven, schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich, mit dir zu sprechen, und zwar, wir wollen ja sowohl dich nochmal als Person kennenlernen, als auch uns ein bisschen den Ausblick wagen, sowohl was deine neue Rolle betrifft, was das neue Buch betrifft, aber auch natürlich, wie du so ein bisschen gerade auf das Thema Deutschland allgemein schaust. Deswegen lass uns erstmal mit Punkt 1 einsteigen, mit dir als Person. Und um dich so ein bisschen vielleicht auf die etwas andere Art und Weise kennenzulernen, fangen wir ja den Podcast mit dem Spiel an, Two Truths and One Lie. Drei Anekdoten aus deinem Leben, wovon eine gelogen ist. Ich bin ganz gespannt, was hast du uns denn mitgebracht?
Ich habe mal drei Vorschläge. Erstens, mit 13 habe ich ein eigenes Computerspiel programmiert und auf dem Schulhof verkauft. Oder zweitens, ich habe an vielen Ironmans teilgenommen. Oder ich bin schon zwischen zwei Kontinenten getaucht.
Heute möchte ich euch unseren Podcast-Partner TechBoost vorstellen, das Startup-Programm der Deutschen Telekom. Ganz besonders möchte ich auf TechBoost Connect innerhalb des Programms eingehen. Es ist ein Ökosystem, das reale Geschäftsanforderungen mit passenden Ansätzen und Lösungen zusammenbringt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit der Aussage arbeite, dass wir das 21. Jahrhundert nicht alleine meistern können. Und genau deshalb finde ich diesen Ansatz und das Programm von TechBoost so wichtig und relevant. Denn hier können Geschäftskunden ihre Herausforderungen als Challenges einstellen und die Startups im Ökosystem bieten maßgeschneiderte Lösungen an. Dieser Prozess ist daher mehr als eine simple Transaktion. Es ist ein echtes Matchmaking, das darauf abzielt, relevante Lösungen in kurzer Zeit zu finden. Und begleitet wird der gesamte Prozess durch das Team von TechBoost. Also habt ihr aktuell eine innovative Herausforderung in eurem Unternehmen, das gelöst werden soll? Dann schaut unbedingt auf der TechBoost-Seite vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und vergesst nicht, für weitere spannende Einblicke und Perspektiven diesen Podcast zu abonnieren. Oha, ich tippe mal das... Obwohl, drei ist eigentlich zu geil, das ist, kann keine Lüge gewesen sein. Zwei Ironmans traue ich dir zu. Ich sag eins, obwohl ich dir das auch gönnen würde. Vielleicht hast du es entwickelt, aber nicht auf dem Schulhof verkauft. Wir gucken mal nachher, was die Wahrheit war. Aber lass uns einsteigen, so ein bisschen, um dich sozusagen auf die normale Art und Weise kennenzulernen. Du bist aktuell in deiner Laufbahn als CEO von T-Systems angekommen. Wie sah das denn aus? Also was waren eigentlich so deine letzten Stationen? Führ uns doch mal so ein bisschen in deine aktuelle Laufbahn ein.
Ja, die ist eigentlich schnell erzählt. Man kann sagen, irgendwo war ich irgendwie bei allen deutschen Technologiekonzernen. Ja, also ich habe als Werkstudent angefangen bei der Siemens. Habe dann übrigens, das war die einzige nicht deutsche Station, über meine Promotion dann einen Umweg gemacht über USA, wo ich bei der IBM war und Parallelrechner verkaufen durfte. Bin dann zur SAP gekommen, wo ich lange war, bin dort mal weg als Vorstandschef von der IDS Share. Bin dann nochmal zur SAP zurück, war da Europachef und bin dann zur Telekom, wo ich jetzt seit 17 Jahren bin. 18 Jahre sind es, glaube ich, auch verschiedene Stationen. Angefangen bei der T-Systems, dann lange im Service, später Sales und Service und jetzt wieder zurück zur T-Systems.
Wie sieht denn, ich meine, ihr seid in unterschiedlichsten Ländern aktiv. Wie sieht denn eigentlich bei dir so ein normaler Arbeitsalltag aus? Also stehst du um 6 aus, gehst um 24 Uhr wieder ins Bett oder wie schaffst du es eigentlich, all deine Aufgaben in einen Tag ganz gut zu strukturieren?
Also gerade dann, wenn man jetzt eine Aufgabe neu übernommen hat, dann gibt es so den für, ich sage immer so 2 Jahre zu Beginn einer Transformation. Ich habe ja immer so 8 Jahre Transformation machen dürfen. Die ersten 2 Jahre gibt es da überhaupt keinen normalen Tag. Also natürlich steht man auf, also der Teil bleibt ist gleich und stehe in der Regel sehr früh auf, wenn ich morgens laufen gehe. Das ist für mich aber mehr so Yoga im zu mir kommen. Ja, das ist so ein Thema von Meditation und was für den Körper machen und Gesundheit machen. Und dann ist erstmal die Frage, wo bin ich jetzt heute bei welchen Mitarbeitern? Also das ist etwas, was ich mir durch alle Schritte bewahrt habe, zu sagen, sei möglichst viel bei Mitarbeitern und bei Kunden. Und jetzt in der T-Systems, in der Organisation von 26.000 Mitarbeitern verteilt auf 20 Länder, ist das so einfach nicht. Also deswegen muss man dort natürlich auch ein bisschen organisieren, wo man wann und wie ist und wie man da hinkommt. Ich fahre jetzt die nächsten 2 Tage nach Österreich zu unseren Kollegen dort, bin dort bei Kunden, bin ganz viel bei Mitarbeitern, höre den Menschen zu, damit ich weiß, was können wir verbessern, was müssen wir verbessern. Und zu den Menschen gehören nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch zu den Kunden. Also ich habe in den ersten 100 Tagen, bin jetzt glaube ich so irgendwie bei Tag 115 oder sowas, von 1. Januar angerechnet, ich würde mal sagen so um die 40 Kunden getroffen. In der Woche versuche ich etwa bei 4 bis 5 Kunden gewesen zu sein. Meistens schaffe ich das auch, vielleicht nicht immer in Präsenz, manchmal auch über Videocall, aber doch irgendwie so, dass ich möglichst schnell verstehe, was brauchen Kunden und was können wir dazu beitragen. Ich lerne von unseren Kollegen ganz viel, ganz spannend. Als ich vor kurzem in Spanien war, vielleicht, dass man noch abschließend erzählt, dort war neben dem, was mir die Mitarbeiter gezeigt haben, ein Thema zu dem Thema KI-Lösung. Da ging es um eine Lösung, die dafür sorgt, dass Patienten, wenn sie in die Notaufnahme kommen, schon im Krankenwagen so voruntersucht werden, dass der Arzt in dem behandelten Emergency Room oder dort in der Notaufnahme alle Daten hat, schon weiß, was zu tun ist, eine Voranamnese passiert ist und so weiter und so weiter. Und diese Lösung, die mich total begeistert hat, habe ich gesagt, Mensch, das ist ja fantastisch, was wir heute schon praktisch anfassbar in der T-Systems und der Telekom für KI anwendbar für Kunden soll machen, hat diese Lösung, die nennt sich Kritik Contas AI, das ist so ein bisschen Mischung aus Spanisch und Englisch, diese Lösung hat dann tatsächlich bei unserem internen Wettbewerb um die besten Kundenlösungen gewonnen. Während ich tatsächlich in Spanien stand, war also eine Abordnung des Spanien-Teams in Bonn und hat dann auf der Bühne mit Tim diesen Preis gewonnen und das hat mich unglaublich stolz gemacht. Also das ist eine von vielen Episoden. Es gibt den typischen Tag sowieso nicht, weil am Ende ist der Kunde, der so ein bisschen den Tag auch gestaltet, der ist auch so ein bisschen mein Chef, wenn man will. Ja, also ein Kundenproblem ändert meinen Tag total und darauf muss ich vorbereitet sein, muss mir aber auch eine Organisation schaffen, die das möglichst verhindert. Und ansonsten versuche ich über das Jahr möglichst viel Abdeckung meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und meiner Kunden hinzukriegen. Und in den ersten 2 Jahren ist das ganz, 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 ganz viel Arbeit und bringt auch ganz viel Organisationsaufwand und Reisetätigkeit und Vorbereiten und Zuhören und Nacharbeiten und Auswerten mit sich. Und das geht so 2 Jahre und dann kommt man allmählich in so ein bisschen stabileres Fahrwasser. Da bin ich aber noch nicht.
Ich habe dich ja auch selber so kennengelernt, stark in der Kommunikation, auch eher auf den Menschen ausgerichtet, was du auch selber, glaube ich, auch hinter diesem Thema One Team verstehst. Lass uns mal den Blick mal kurz weg von der Organisation, sondern den Blick mal auf Deutschland richten. Du siehst eine Organisation, die sich stark bewegt, die sich international auch sehr, sehr, sag mal, hochrangig mit Themen beschäftigt. Du hast gerade eben auch sowas wie die KI-Lösung etc. angesprochen. Auf der anderen Seite haben ja sehr, sehr viele gerade, sagen wir mal, einen sehr, sehr kritischen, eher würde man fast sagen, pessimistischen Blick auf Deutschland. Wie nimmst du eigentlich gerade das Land wahr? Aber auch vor allem neben den Herausforderungen, wo siehst du eigentlich gerade auch jetzt die Chancen, in die richtigen Richtungen auch sich, sagen wir mal, zukunftsfähig auszurichten?
Ja, also eigentlich stellst du ja 2 Fragen. Was verstehe ich unter One Team und was ist da der Schlüssel? Und das andere, was ist im Moment mein Blick auf Deutschland? Fange ich mal vielleicht mit dem ersten an. Also jede Firma klagt ja immer darüber, dass sie eigentlich die falsche Struktur und falsche Organisation hat. Also das merkst du dann bei Kunden, wenn der Vertrieb sagt, ja, das, was die im Portfolio und in der Entwicklung leisten, das reicht eben nicht und dann können wir verkaufen, was wir wollen. Oder wenn die Entwicklung sagt, was der Vertrieb macht, ist gar nicht leistbar und was der da verkauft, ist gar nicht leistbar. Das sind ja Stereotypen, die findet man in jeder Firma. Und jetzt könnte man sagen, dann muss man alles immer in eine Organisation packen und das geht gar nicht. Also irgendwo ist jede Organisationsform die falsche oder vielleicht auch die richtige. Und entscheidend ist, ob man vor Kunden das Richtige tut. Und insofern ist mit dem One-Team, wenn ich jetzt zurückkomme zur T-Systems gemeint, das auf Basis einer sehr guten Entwicklung über die letzten Jahre und geschehenen Transformation man jetzt im nächsten Schritt dafür sorgen muss, dass wir vor Kunde wie aus einem Guss kommen. Dass wir alle, wenn wir vor Kunden unsere Leistung anbieten wollen, auch sicherstellen können, dass wir das so liefern und dass wir das liefern, was wir verkaufen, das verkaufen, was wir liefern. Am Ende, das ist das, was der Kunde wahrnimmt. Und dafür braucht man einen Brückenschluss. Ja, das ist so wie in einer guten Fußballmannschaft, wo praktisch zwar jeder irgendwo auf dem Platz seine Rolle hat, aber alle letztlich auch im Gesamtorganismus auch dem Gegner entgegentreten müssen. Da müssen wir alle auch mal in der Vorwärtsverteidigung früh auf den Ball gehen, dann müssen wir auch alle mit hinten in die Verteidigung zurück. Das klingt jetzt wie eine abgedroschene Metapher, aber am Ende ist es schon wahr. Ja, also dann, wenn jeder nur stur auf seiner eigenen Position spielt und nicht aufs Gesamtspiel achtet, dann wird das nicht klappen. Also insofern alles für den Kunden als ein Team vereinen, das steckt hinter diesem One-Team-Gedanken. Und wir haben also das auch als eines unserer Mantren neben Radical Transparency, aber auch Zero Outage, Everybody Sells, Everybody Cares sind weitere Mantren. Und in diesem Everybody Sells, Everybody Cares steckt das ja auch wieder drin, ja, dass wir sagen, alle kümmern sich um den Kunden, aber alle kümmern sich auch darum, dass das, was wir können, vor Kunde richtig positioniert wird. Also das ist eine Facette, aber auch eine ganz andere, die ich jetzt nochmal voller Überzeugung mit in die T-Systems bringe. Wir als Telekom, als Gesamtverbund, wir haben ein ganz anderes Angebots, Angebotsvielfalt, mit der wir gegenüber Wettbewerbern viel besser stehen, weil wir von der Beratung einer DTCon über die Applikationssoftwareentwicklung und Implementierung einer Digital, über die Cloud mit einer Infrastrukturkomponente, über Security, IoT bis hin zur Konnektivität alles beherrschen, inklusive AI in allen Themen. Also dieses Angebotsspektrum hat so keiner. Dazu gehört aber auch, dass wir integriert arbeiten, dass wir nicht als T-Systems uns isolieren, sondern als Gesamtteil mit der Telekom, mit einer Telekom Deutschland, mit einer Gesamttelekom so aufstellen, wie vor Kunde wirken sollen, damit auch nicht drei Leute von der Telekom, einer von der Deutschland, einer von der T-Systems, einer von einem anderen Bereich noch der Telekom, den Kunden mit irgendeiner Lösung betrauen, sondern dass wir aus einem Guss als Telekom für den Kunden schicken. Das ist hinter diesem One-Team-Gedanken und das ist sicherlich ein Schritt noch zu gehen. So, der Blick auf Deutschland. Über alle Branchen weg nehme ich eine sehr starke Fokussierung, vielleicht auch, kann man sagen, eine gewisse Rückbesinnung auf Qualität, Stabilität und Sicherheit war. Ich glaube, gerade mit dem, was wir noch vorhaben in der Digitalisierung, aber auch angesichts des KI-Booms, spielt auch Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit auch in der IT für vielen Firmen eine geschäftskritische Rolle, und zwar mehr denn je. Gerade auch in unsicheren Zeiten, davon will ich gar nicht selbst von Pandemie oder Krieg oder gestörten Lieferketten reden, sondern am Ende, dass man in all den vielen neuen Innovationen, die geschäftsseitig notwendig sind, irgendwo eine klare Struktur und aber auch eine zuverlässige IT mit einer Widerstandsfähigkeit einerseits und eine Anpassungsfähigkeit in diesen Innovationen andererseits hat. Ja, und ich kann immer nur noch mal sagen, dass nicht vorhandene Widerstandsfähigkeit oder mangelnde Qualität am Ende Schäden in Unternehmen in Millionenhöhen bringen kann. Und deswegen IT-Ausfall ist am Schluss nicht ein Stillstand der Software alleine, sondern bedeutet ein Stand der Produktionsbänder, ein Stand von Bahn- und Flugverkehr, wie wir ihn ja auch schon erlebt haben. Behörden können nicht mehr arbeiten. Insofern steht digitale Resilienz ganz oben auf der Agenda vieler Unternehmen und damit auch Stabilität und Verlässlichkeit. Und ich glaube, das Label Made in Germany erfährt gerade so eine echte Renaissance, insbesondere in der IT-Branche. Qualität und Sicherheit sind wieder Trumpf und für immer mehr CIOs auch ein Fokuspunkt und nicht nur reines Achten auf Kosten. Ich glaube, das hat sich schon ein bisschen gedreht. Und bei allem ist natürlich jetzt im Moment KI das große Thema. Und da haben wir als Deutschland eine ganze Menge mitzureden. Und das sage ich nicht nur als Telekom und als überzeugter, als ob das Kind dieser gut situierten Ausbildungslandschaft, die wir in Deutschland haben, sondern auch in meiner Rolle als Chef vom DFKI.
Lass uns mal kurz auf die Rolle sprechen zu kommen oder überhaupt auf die Technologie. Wenn ich dich jetzt fragen würde, worauf freust du dich am meisten, was auch direkt impliziert, dass das auch im besten Fall genauso passiert. Worauf freust du dich sozusagen in den nächsten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren, was mit KI natürlich sehr, sehr stark zu tun hat? Also welche Verbesserung erhoffst du dir eigentlich ganz persönlich dadurch, wo diese Systeme uns eigentlich auch gerade bei vielen Herausforderungen helfen können?
Also erstmal passiert ja heute schon ganz viel. Ich glaube, dass wir in unseren Apps, die wir täglich nutzen, schon ganz viel Intelligenz haben. Ich glaube, dass wir heute, wenn man mal schaut, sich um das Wetter und wie verreise ich und was wird es für ein Wetter geben und wie ist das in 3 Wochen. Wir meckern zwar immer, dass so eine Wetter-App nicht ganz verlässlich ist, aber überlegen wir mal, wo wir vor 5 Jahren waren. Da haben wir vielleicht immer noch in den linearen Fernsehprogramm der Tagesschau geguckt und dann haben wir uns über den Wettermann geärgert. Heute, glaube ich, haben wir da schon in all diesen Themen einen guten Begleiter, aber ganz existenziell und nah am Körper. Ich glaube, dass KI, das Thema Learning von Maschinen ganz nutzbar gemacht werden kann in Dingen wie auch der Medizin. Ja, wenn man heute schon mal sieht, wo Röntgenbildauswertungen und damit auch zum Beispiel Krebs- und Tumorfrüherkennung und Auswertung sehr viel anders in einer höheren Schlagzahl, einer höheren Genauigkeit, dann glaube ich, rettet das Leben. Wenn ich eben mal das Beispiel aus Spanien gebracht habe, dann glaube ich, kann man sagen, wenn ein Patient, wenn er von einem Unfallort ins Krankenhaus eingeliefert wird, schon mit aller Information empfangen wird, was man schnell tun kann, dann rettet das Leben. Also das ist ja etwas, was erstmal ganz hoch auf der Agenda steht. Ich glaube aber auch, dass in der Frage, wie können wir beispielsweise auch in der demoskopischen Veränderung, die wir ja nun mal haben, also wir sehen ja, dass wir zum Beispiel in Deutschland irgendwo eine umgekehrte Alterspyramide kriegen. Das heißt, wir brauchen mehr Krankenpflegepersonal. Wenn ich das Pflegepersonal jetzt beispielsweise, was rar ist in Krankenhäusern, mehr tatsächlich auf den Patienten fokussieren kann und nicht auf administrative Abläufe, dann ist das ein Gewinn. Ja, dann habe ich tatsächlich den Experten am Menschen, wo er hilft. Und das machen wir ja auch gerade mit unserem Smart Health Bot, den wir in Krankenhäusern implementieren, wo wir also mit Chatbots beispielsweise administrative Abläufe von dem Pflegepersonal wegnehmen, um das Pflegepersonal auf die Patienten zu konzentrieren. Wenn ich dann überlege, dass ich auch in der Produktion nach vorne, also wenn man gerade Produktionsland Deutschland sieht, ich glaube, es kann uns immer noch gelingen, dass wir gewisse Themen wie wir es die Elektrifizierung in Automobilen, wie ist das gut zu machen, dann ist dort ganz viel KI, aber ganz viel Software drin. Ich glaube, dass heute die Plattform von Autos mehr eine Softwareplattform denn eine Hardwareplattform ist. Und ich meine, das haben Unternehmen wie Tesla ja gut bewiesen. Aber ich glaube auch, dass sich da die deutschen Automobiler wehren und auch vielleicht erfolgreich wehren können. Aber man muss natürlich auch die Herausforderung annehmen. Das ist heute am Ende eine Schlacht um das beste Wissen und die besten Wissensköpfe in dem Thema Software, in dem Thema Anwendung, auch in dem Thema KI. So, worauf freue ich mich? Ich freue mich sicherlich, dass wir vielleicht in 5 oder 10 Jahren nicht mehr auf ein Amt gehen müssen, um dort Abläufe so zu machen mit Termin und mit Vorgabe für simple Dinge wie die Verlängerung einer Zulassung für ein Auto oder den Umzug einer Wohnung oder die Gründung einer Firma. Und ich glaube, da ist es jetzt aber nicht meine Aufgabe, darüber zu lamentieren, dass das noch nicht alles so ist, wie es sein soll, sondern als Firma, als Telekom, als Decisions mitzuhelfen, dass es geht, dass es vorangeht mit der Digitalisierung in Deutschland. Also ich glaube, dass wir eine enorme Erleichterung in unserem täglichen administrativen Abläufen erfahren können und deswegen mehr Quality-Zeit und auch mehr Gesundheit tatsächlich genießen können. Natürlich kann man sagen, das Ganze bringt auch immer mehr Information und immer mehr Information, Verarbeitung. Also man ist durch diese Vielfalt dann auch gezwungen, mehr zu konsumieren. Aber auch da wiederum kann Technologie helfen, indem sie für mich personalisiert vorfiltert. Ja, dann kann ich natürlich umgekehrt wieder sagen, ja, dann kriege ich nur vorgefilterte Informationen, aber einen Tod muss ich sterben. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich an der Ecke es genießen kann, wenn ich die Dinge zu lesen kriege, von denen ich weiß, dass sie mich interessieren, wenn ich die Themen vorgeschlagen bekomme, von denen ich weiß, ich mache sie gerne, wenn ich weiß, ich kriege diese gesundheitliche Betreuung, von denen ich weiß, sie hält mich am Leben und fit, und wenn ich meine Zeit auf mich und die Familie und das, was mir Spaß macht, konzentrieren kann.
du beschreibst natürlich, und ich kenne das natürlich auch sehr, sehr gut von meinen Berührungspunkten mit der Thematik, aber auch sozusagen mit der Steigerung des Bewusstseins, der Sensibilisierung dafür. Was wir aber schon sehen, ist, dass viele Menschen in Deutschland mit dem Umgang und so weiter eher Angst haben, Sorge haben, dass irgendwie die Kontrolle größer wird, die Transparenz, Privatsphäre, Freiheitsgrade ein Stück weit ja, eingeschränkt werden, beziehungsweise auf eine neue Ebene gehievt werden. Wie siehst du das? Wie kann man eigentlich so ein bisschen die, ich würde mal sagen, die Angst von Entwicklung oder Vorentwicklung so ein Stück weit rausnimmt. Gerade bei den kleineren Mittelständlern sehe ich oft, dass irgendwie so eine Zurückhaltung bei diesen Themen ist. Trotz all dieser Chancen und auch genau dieser Potenziale, die da sind, ist ja der direkte Einsatz oder die Auseinandersetzung damit ja doch noch sehr stark gehemmt. Also da kann man jetzt ja nicht sagen, dass wir wie andere Länder, sag ich mal, so extrem nach vorne gehen. Wie nimmst du das wahr? Oder ist das irgendwie, wenn man...
Ich glaube, dass das erstens eine Frage der Übung, wie alles ist. Ja, also wenn ich sehe, wie schnell beispielsweise Menschen auch gelernt haben, die Cloud zu nutzen, ja, wenn ich sehe, wie schnell auch beispielsweise die Diskussion lineares Fernsehen versus Streaming. Ja, da hat der Kunde ganz schnell den Mehrwert verstanden, wenn er jede Sendung dann schauen kann, wenn es ihm passt. Und den Content bekommt, wenn das passt. Dazu muss er sich natürlich ein bisschen mit Menüführung, ein bisschen auch mit neuen Systemen auseinandersetzen. Aber da finde ich jenseits der Altersstruktur alle Generationen sehr pfiffig. Wenn sie merken, da ist für mich ein Vorteil drin, dann befassen sie sich auch mit den Themen. Wenn ich merke, ich kann tatsächlich über Online-Buchung im Flug jederzeit den besten und billigsten Flug kriegen, dann befasse ich mich mit Apps und befasse ich mich auch mit meinem Mobiltelefon. Und wenn man mal sieht, wie viele Leute wirklich so viel mit ihrem Mobiltelefon machen können, die nehmen ja wirklich fast keinen Ausweis, keine Kreditkarten mehr mit. Also dort hat das Thema Zahlungsmittel, ID, Funktionalität, alles über ein Gerät zu steuern und damit mit der Funktionalität sich auseinandersetzen, auch relativ schnell seine Verbreitung und Akzeptanz gefunden. Und am Ende ist es ja unsere Aufgabe, zum Beispiel als T-Systems, Kunden, aber auch als Telekom in der Consumerbranche, aber T-Systems auch in dem Geschäftskundenbereich, darin zu begleiten und dass wir hier eben den Menschen helfen. Und sie haben eben, du hast eben vom Mittelstand gesprochen. Der Mittelstand will sich natürlich jetzt nicht mit Abkürzungen wie GenAI oder Chatbot oder ChatGPT und so weiter unterhalten, sondern der sagt, wie kann ich das jetzt in meinem mittelständischen Betrieb? Ich bin ein Logistikunternehmen, wo nutzt mir das? Ja, dann kann man sagen, hast du für vieles zum Beispiel jetzt heute ein Contact Center? Sitzen da Menschen? Kannst du dir auch vorstellen, dass wir diese Menschen vielleicht in höherwertige Prozesse führen und die anderen Themen dann von einem sogenannten Chatbot erledigt werden? Lass uns dir doch mal zeigen, wie sowas aussehen könnte. Dazu musst du gar nichts über KI wissen. Das bringen wir als Wissen mit. Wir kommen mit der fertigen Lösung sozusagen KI als Service. Das ist eine Chance, hier mit der Rechnerplattform, mit den Lösungen für den Kunden alles anzubieten, um eine Lösung für sein Kerngeschäft zu bieten. Das muss unser Auftrag sein. Und es hat immer schon bei Technologie-Weiterentwicklungen Berater gegeben, die den Kunden hier mitgenommen haben. Aber ich sage nochmal, Kunden lernen sehr schnell. Mit den Beispielen, die ich gegeben habe, wollte ich das auch nochmal darlegen.
Absolut. Du hast ja auch viel gesehen, du kommst auch viel rum. Was sind so deine persönlichen, ich würde mal sagen, Highlights der letzten Jahre? Das kann jetzt innerhalb der Telekom-Familie sein, das kann aber auch darüber hinaus sein. Was ist so ein bisschen, wo du sagst, das sind eher vielleicht die zwei, drei Geschichten, die du auch vielleicht anderen so zur Inspiration an einer, sag mal, am Dresen erzählst? Welche würdest du rausgraben?
Ist es einerseits ein Phänomen, wie in Amerika sozusagen ein Urknall mit ChatGPT, die KI, die ja eigentlich fast in Deutschland als Tochter der Mathematik erfunden wurde, nochmal einen neuen Nachdruck verliehen hat. Ja, das ist, glaube ich, schon etwas, was mich als Informatiker einerseits fasziniert und auch motiviert, auf der anderen Seite manchmal auch verwundert. Ja, wenn ich sage, dass Machine Learning oder auch neuronale Netze ja Kinder der Graphentheorie und am Ende der Mathematik sind, so wie sie an Universitäten wie im Saarland oder sonstigen Exzellenzclustern in Deutschland erfunden wurden, dann über den Umweg, dann über sowas wie ja, OpenAI bis hin zu Microsoft dann eine Anwendung erfahren und dann zurück uns nach Deutschland nochmal zurück importiert werden, dann sage ich, Mensch, da können wir doch eigentlich als Geburtsland der Erfinder und als Geburtsland der Mathematik und als Geburtsland der Mathematik sind wir vielleicht jetzt nicht gerade, aber wir sind mit einer der Geburtsländer der Informatik. Der Begriff Informatik kommt aus Deutschland, ja, 1968 von Stoltenberg zum ersten Mal in den Mund genommen, das weiß ja heute gar keiner mehr. Also insofern, das ist für mich schon faszinierend. Für mich aber auch faszinierend, wenn ich sehe, man hat ja immer lange diskutiert über die Frage, ist am Ende die Technologie einen Schritt zu früh und überfordert den Menschen oder wird sie am Schluss doch genutzt? Gibt es für 4G, gibt es für 5G-Anwendungen? Mhm. Braucht das überhaupt jemand? Und da sage ich, das hat sich sehr schnell dann seinen Raum geschaffen, dass dieser Konsum auch tatsächlich gezogen wird. Ja, also da ist dann der Anwender extrem pfiffig und ich glaube, das gilt dann auch für das Medium Glas, wo derzeit einerseits haben wir da vielleicht in Deutschland ein bisschen spät gestartet. Andererseits ist da die Telekom absolut das Zugpferd und die Zugmaschine. Und man könnte jetzt fragen, wird dann das ganze Glas auch irgendwann gebraucht? Das ist etwas, wo wir, wenn wir jetzt sagen, wir sind hier führend im Ausbau und führend im Anschluss, aber noch nicht jeder Kunde nimmt das auf, dann kann man jetzt ähnlich wie bei 4G oder 5G die Frage stellen, war da der Technologieanspruch vielleicht zu schnell? Aber ich sage, da wird der Bedarf kommen, das ist eine Frage der Zeit. Und das ist so das, was mich am Tresen dann immer noch mal einerseits motiviert zu sagen, für ich versuche immer jeden Technologiesprung für den Kunden nutzbar zu machen. Aber glaub auch immer dran, dass jeder Technologiesprung auch tatsächlich genutzt werden wird. Ja, die Technologie schafft sich ihre Anwendung und die Anwendung fordert irgendwann auch irgendwie die Technologie heraus. Das sind zwei sich gegenseitig befruchtende Themen. Und das hat jetzt in den vergangenen, also wenn ich überlege, ich bin jetzt im Business 40 Jahre, ich habe angefangen, da gab es noch gar keine Blackberries, über den Blackberry bis hin zum iPhone. Also ich hätte nie gedacht, dass ich so mein gesamtes, ich sag mal fast Leben, auf diesen Smartphones organisiere. Ja, wenn mir das jemand Mitte der 80er gesagt hätte, wo ich gerade im Internet einer der Pioniere war, die versucht haben zu verstehen, was kannst du damit machen bis zu heute, dass du, wenn du unterwegs bist, schaust ein komplettes Champions League-Spiel oder eine komplette Netflix-Serie irgendwo im Zug unterwegs und machst auf deinem anderen Gerät noch deine Arbeit, alles über einen Telekom-All-In-Tarif, wenn man so will, das ist schon faszinierend.
Ist auf der anderen Seite, ich meine, genau dieses Thema sich frühzeitig auch ein Stück weit ausgiebig mit den Themen auseinanderzusetzen, das hat ja auch ein bisschen was mit Invest zu tun im Sinne von Zeit, genau sich auch da die Gedanken zu machen. Ist das auch, du bist ja auch viel mit unterschiedlichen Themen unterwegs, du hast jetzt auch gerade wieder ein neues Buch rausgebracht, Day One. Ist das auch so ein bisschen das Mantra, eigentlich so ein bisschen die Rahmenbedingungen von heute, von dem nächsten Tag, auch mit der Mannschaft sozusagen auch ein Stück weit zu hinterfragen und nach vorne zu entwickeln? Führen Sie mal ganz kurz so ein bisschen in die Thematik ein des Buches. Was verbirgt sich für dich hinter dem Prinzip oder auch hinter dem Motto Day One?
Also der Spruch Day One, muss man ja sagen, ist ja vom Bezos entlehnt.
Amazon, genau.
Ja, so. Aber ich kann mit dem Anspruch, den er damit in dieser Metapher auch unterstreicht, viel anfangen. Ja? Er sagt, die Frische, die du am ersten Tag einer Beziehung, die Frische, die du am ersten Tag in einem neuen Job, die Frische und die Begeisterung, die du am ersten Tag in einem neuen Thema hast, die musst du dir bewahren. Ja? Die hilft dir ganz viel zu überwinden an Concerns, an mit Begeisterung dich in ein Thema zu geben, etc. Also die Kraft des ersten Tages ist eine, die ist fulminant. Also wenn man überlegt, wie ist man etwas am ersten Tag angegangen und sich damit zu zwingen, das immer wieder zu machen, gar nicht in einen 10. oder 20. Tag kommen zu lassen, wo man schon an Dinge gewöhnt ist, wo man gesagt hat, naja, das geht ja sowieso nie oder das habe ich schon gemacht oder das mag ich jetzt nicht mehr, weil ich schon mal wieder gemacht habe, sondern immer mit der Frische und der Begeisterung an ein Ziel zu glauben und nicht die Probleme zu sehen, das hält einen Apparat und eine Mannschaft unter Schwung. Das ist eine Idee, mit der kann ich sehr gut connecten. Die funktioniert auch für mich. Ich bin jetzt gerade in einem Day One eines neuen Jobs, der mich ja nochmal ganz neu herausfordert. Ja, ich mit 8 Jahren Sales und Service war es natürlich so. Da habe ich jede Ecke und jeden Raum in meinem Haus sozusagen gekannt. Ja, und ich habe auch bei jeder Beschwerde oder bei jedem Kundenanliegen gedacht, habe ich schon mal gesehen, geh mal so und so an, warum weiß der das noch nicht? Jetzt nochmal reinzukommen in einen neuen Job, heißt neue Aufgaben stellen. Heißt aber auch, du musst nochmal ganz neu lernen. Ja, wenn ich jetzt nochmal von der eher Telekommunikationswelt in die IT-Welt gehe, kann man sagen, naja, ich bin ein IT-Kennt, habe das studiert, war schon mal in der T-System. In den 8 Jahren hat sich viel verändert. Da musst du nochmal sonntags und am Wochenende wirklich neuen Kram lernen. Wie in der Schule dich hinsetzen und nochmal, was verstehen die jetzt unter den Abkürzungen? Wie hat sich das weiterentwickelt? Was sind denn jetzt mittlerweile die Buzzwords? Was sind denn die Technologieführer? Du stehst nochmal wie am ersten Schultag da und erlernst dir nochmal etwas, was du eigentlich geglaubt hast, schon längst erlernt zu haben. Und zum einen tust du da manchmal auch ein bisschen selber leise, weil wie kann das sein, ja, dass du das jetzt nochmal machen musst? Auf der anderen Seite sagst du, Mensch, das hält aber auch wirklich frisch und fit. Ja, ist ja an der Ecke ist auch so, daran glaube ich fest, dass wenn du etwas nicht immer nochmal herausforderst, ein System, und wenn es zum Stillstand kommt, dann verkommt es irgendwann. Und das ist ja auch die These von dem Bezos, an die ich sehr stark glaube. Das gilt übrigens ja auch für den Körper. Ja? Wenn du den Körper nicht ständig trainierst, dann verfällt er. Ja? Das ist jetzt keine Garantie gegen Unfall und solche Dinge. Aber ich glaube, wenn du den Körper immer wieder forderst, natürlich mit Maß und Ziel, dann ist er auch besser in Form. Und das gilt mit dem Kopf, das gilt mit dem Team, das gilt mit der Aufgabe und der Aufgabenstellung für Kunden. Und das immer wieder jeden Tag neu so zu machen, dass du nochmal lernen musst, verstehen musst, dich fit machst und das für dich auch als Programm auch etablierst, das hat ganz viel Kraft.
Absolut. Ich glaube, das gibt auch ganz viel Energie und das ist auch das, was man ja auch direkt bei dir raushört. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt überlege, die Energie und wo soll sie hinführen, was ist so auf der anderen Seite eigentlich dein Zielbild? Wo möchtest du jetzt vielleicht auch mit T-Systems eigentlich hingehen? Was ist so ein bisschen auch die eigene Vision in der Ausrichtung? Gibt es die überhaupt? Oder sagst du, du lässt jetzt eher die Zeit irgendwie, vielleicht auch jetzt irgendwie genau das, was du vorhin gesagt hast, erstmal die Organisation richtig kennenzulernen, die Leute kennenzulernen, die Herausforderungen zu verstehen und dann zu sagen, wo ist denn eigentlich Wachstumspotenzial? Oder sagst du, nee, es gibt auch schon eine ganz klare Ausrichtung, wo wir eigentlich hin wollen und welche Themen wir treiben wollen. Wie definierst du so ein bisschen die eigene Vision und gar nicht mal so weit nach vorne gerichtet, sondern so eher in Richtung der nächsten 5, 6 Jahre?
Also ich habe eine ganz klare Zielrichtung. Wir haben in den letzten 8 Jahren eine Transformation hinter uns, die mit vielen Kurven vielleicht, aber doch immer wieder das Ziel verfolgen, dass wir als Teil der Telekom unseren Schwestern und Brüdern der Telekom nicht auf der Tasche liegen. Mal ganz platt gesagt, und das haben wir erreicht, aber das muss auch ausgebaut werden, dass wir immer über Marktwachstum wachsen. Das haben wir im letzten Jahr geschaffen, das müssen wir aber wiederholen. Und dazu gehört, dass wir in allen Bauteilen eines solchen Prozesses von Sales über Liefereinheiten, über die entsprechenden Gewerke, eine Prozessoralistik, eine Wiederholbarkeit, eine Qualität schaffen, die dauerhaft trägt. Das heißt, aus dem gewonnenen Format jetzt eine widerstandsfähige und verlässliche Organisation für Kunden und den Konzern zu bauen. Ja, das klingt jetzt erstmal platt, aber am Ende ist es das, was eine Firma ausmacht. Wenn du tatsächlich verlässlich, profitabel immer über Marktwachstum wächst und das mit deinem eigenen verdienten Geld, dann bist du ein Unternehmer, der Mehrwert schafft. Und das per se ist schon mal ein ganz klares Ziel, das dauerhaft zu erreichen. Und wenn ich jetzt mal als zweites Thema sage, für die Kunden der gleiche verlässliche Partner zu sein, zu sagen, wir sind die, die Qualität schaffen, wir sind die, die verlässlich sind, dann klingt das so banal. Ja, dann könnte man sagen, das war jetzt kein Tech-Talk, da war jetzt wenig Quantenphysik und Quantum Computing und AI drin. Das sind alles Elemente, die du brauchst. Aber sagen wir es mal ganz, ganz klar, sich am Kunden zu orientieren, für den verlässlich zu sein, dass er dich auswählt als jemand und nicht einen anderen, mit dem du dann wachsen kannst. Das macht eine Unternehmung aus. Und genau das haben wir übrigens ja auch im Service gemacht. Wir haben gesagt, wir orientieren uns am Kunden. Wenn man das nach 8 Jahren rückwärts betrachtet, dann können wir dort über eine Serviceformel, eine Strategie reden, für die wir ganz viel IT, ganz viel Chatbot, ganz viel Apps benutzt haben. Und von vornherein das alles erzählt, von da, wo wir standen, hätte mich ja jeder für verrückt erklärt. Und so sehe ich das jetzt auch. Wir haben ein klares Ziel, ich habe es eben formuliert. Wir wollen niemand auf der Tasche liegen, für unsere Kunden verlässlich sein, damit über Marktwachstum profitabel wachsen im Umsatz. Und das in den Branchen, die wir haben, in den Ländern, in denen wir sind, mit den Skills, die wir haben. Das über eine verlässliche, geraume Zeit gemacht, führt zu einer ganz klar artikulierbaren, klaren Strategie, die dann rückwärts betrachtet für jeden am Ende, wenn sie denn klappt, so wie ein glasklarer Plan aus dem Druckbuch sieht. Aber am Ende ist es so, das Ziel muss stehen, das habe ich formuliert. Du musst die Mannschaft haben, die da hingehen will. Und dann wird es auch ein paar Hindernisse geben, die zu überwinden geht. Und nach 3-4 Jahren sieht es aus wie ein ganz klarer roter Faden. Am Anfang ist es ganz viel Arbeit.
Du hast gerade das beschrieben, wo ich eigentlich jetzt zum Schluss dich nochmal fragen würde, was sind eigentlich so die drei Kompetenzen, die du so ein bisschen eigentlich Organisationen auch in Deutschland mit auf den Weg geben würdest, welche das wären? Ist es das ein Stück weit auch tatsächlich ein für sich richtiges und fundiertes Ziel sozusagen an den Himmel zu malen, dann das Team dahinter aufzubauen und dann halt auch das tatsächlich anzugehen mit all den Abwägbarkeiten? Ist das vielleicht die drei Zutaten, die man ein bisschen mit auf den Weg gibt? Oder würdest du sagen, na, vielleicht brauchst du noch ein, zwei andere Kompetenzen, die du so ein bisschen mit auf den Weg geben würdest? Weil
ich glaube, es gibt erstmal den Punkt, deutsche Tugenden wie Qualität, Fachlichkeit und strukturiertes Arbeiten nochmal wieder zu beleben. Das hat uns zum Industrieweltmeister gemacht. Und das ist auch notwendig, um Weltmeister zu werden. Aber nicht nur das. Du brauchst natürlich auch Kompetenz und Innovationsbereitschaft und damit auch den Mut, also erstmal die Fähigkeit, neue Ideen zu entwickeln und B, auch den Mut, neue Ideen anzugehen. Ja, mutiger sein und mehr wagen. Ich glaube, das ist etwas, was wir so ein bisschen an die Amerikaner und die Chinesen verloren haben. Das müssen wir, glaube ich, nochmal zurückgewinnen. Ja, also da sehe ich jetzt immer nochmal, und da darf man nie aufgeben, es geht immer weiter. Also viele Themen wurden schon verloren gegeben und plötzlich hat eine neue Wendung jemanden nochmal ganz neu zurück ins Spiel gebracht. Und ich glaube, dass die Basis, nämlich Fokus auf Qualität, Fachlichkeit, strukturiertes Arbeiten, bringt halt immer wieder in die Lage, auf neue Ideen zu kommen. Und dann ist es eine Frage, sich an gute Unternehmer entweder dran zu hängen oder gute Unternehmer zu finden, die damit was machen und die auch in Deutschland zu fördern.
Ich finde, das ist eigentlich ein total charmantes auch Schlusswort, wenn es darum geht, genau welche Linie man verfolgen könnte. Lass uns nochmal zum Schluss des Podcasts zum einen auflösen, was tatsächlich die Lüge gewesen ist bei unseren drei Anekdoten, die du aufgebracht hast. Ich habe ja getippt, dass es am Ende die Schulhof-Story war mit der Eigenentwicklung. War ich richtig oder muss ich leider sozusagen den Zong ziehen?
Nee, da warst du genau richtig. Also Ironmans habe ich zur Genüge gemacht, das ist aber auch schon in einem anderen Leben. Und nur mal, um das andere Thema zwischen zwei Kontinenten zu tauchen, zu demystifizieren, das gelingt jedem ganz einfach, nämlich in Island. Da gibt es eine Kontinentalspalte, da fließt ganz klares Wasser durch, was aus dem Gletscher kommt. Ja, und da kann man durchtauchen, dann hat man tatsächlich zwischen der eurasischen und der amerikanischen Kontinentalplatte getaucht. Das klingt also viel dramatischer, als es ist, aber es ist auch dramatisch schön. Also das ist kein Mineral im Wasser, weil das alles durch die Steine rausgefiltert wird. Da sieht man ganz weit, das ist eine irre Visibilität. Ja, und Computerspiele habe ich nicht programmiert und auch nicht auf dem Schulhof verkauft.
Ja, das ist, ich habe den letzten zwei, drei Rateeinheiten irgendwie verloren. Deswegen freue ich mich umso mehr, den Erfolg hier rauszutragen. Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, denn ich glaube, da waren extrem viele Punkte dabei. A, wie man auf Deutschland schauen kann. Ich glaube, das ist eine. B, aber auch, wie man seine eigene Organisation ausrichten kann und vor allem mit welcher Energie und mit welchem positiven sozusagen Enthusiasmus. Deswegen, Ferry, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich sage auch ganz lieben Dank an alle Zuhörer, die dabei waren und wenn ihr die nächsten Folgen auch nicht verpassen wollt, um weitere spannende Gäste, genau wie Ferry, auch kennenzulernen und auch deren Insights und Leidenschaften mitzunehmen. Folgt uns, seid dabei beim Podcast. Ich sage, Ferry, danke, dass du da warst und bis bald.
Ja, vielen Dank, Sven.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten. Und gestaltet wird dieser Podcast in Kooperation mit PwC Deutschland und TechBoost, dem Startup-Programm der Deutschen Telekom.